wollen wir miteinander beten. Vater, mir hast du Dank, dass es real eine Wahrheit ist, die wir erfahren dürfen in unserem Leben. Dass du unser Hirte bist, dass du uns führst in jeder Situation unseres Lebens. Aber Herr, lass uns auch erkennen, dass unsere Entscheidung, mit dir zu leben und wie wir mit dir leben, auch ihre Konsequenzen hat. Bewahre uns davor, Herr, dass wir uns etwas selber vormachen und dein Wort nur zur Hälfte nehmen. Und das, Herr, bitten wir dich, dass du uns heute Abend auch über den Elia klar machst. Danke, Herr, dass du uns dein Wort schenkst heute Abend, in aller Klarheit, in aller Wahrheit. Lass uns erkennen, Herr, dass es für uns persönlich gesprochen wird heute Abend. Mach uns bereit, es aufzunehmen. Und danke, dass du den Bruder und uns durch dein und in deinem Wort segnest. Amen.
Ja, Kommunikation, Elia und die Kommunikation, wie kam ich darauf? Sie haben das vielleicht schon gewusst. Ich war 35 Jahre beim Evangeliumsrundfunk tätig in Wetzlar. Und als jemand, der mit den Medien arbeitet, muss man sich natürlich mit Kommunikation befassen. Und so im Laufe der Arbeit habe ich immer wieder mal festgestellt, dass manches, was man so in der Kommunikation lehrt, wie man sich also anderen Leuten verständlich macht, wie man mit anderen umgeht, wie man schreibt und redet und so weiter, dass manches davon in der Bibel auch schon steht. Vielleicht haben Sie vielleicht nicht zum Thema Kommunikation, aber zu anderen Dingen das schon festgestellt, in der Psychologie etwa, dass manches, was heute als neue Erkenntnis gilt, eigentlich in der Bibel längst schon drin stand. Bei der Kommunikation ist mir das auch so aufgegangen und eine Bibelstelle oder sagen wir mal zwei Kapitel speziell, die sich mit Elia befassen, ist mir das besonders deutlich geworden. Kapitel 18 und Kapitel 19. Ich wollte an diesen beiden Kapiteln Ihnen etwas deutlich machen. Im Kapitel 18 ist sehr gut illustriert, wie Elia mit den Menschen redet, wie er kommuniziert. Und wir können vieles, besonders als Menschen, die im Journalismus oder so oder eben auch als Prediger tätig sind, wir können manches daraus lernen. Und im Kapitel 19 dann lernen wir etwas darüber, wie Gott mit Elia kommuniziert. Da die meisten von Ihnen keine berufsmäßigen Schreiber oder Prediger oder so sind, könnte man das Erste eigentlich weglassen. Wir könnten speziell nur darüber reden, wie Gott mit Elia kommuniziert. Aber komme ich gleich dazu. 1. Könige 18 und 19. Das so ein bisschen sich entspricht, da mir das so aufgefallen ist, dass an 8 verschiedenen Punkten etwas deutlich wird über die Kommunikation des Elia mit den Menschen. Und mir dann aufgefallen ist, dass in Kapitel 19 genauso an 8 Punkten etwas über die Kommunikation Gottes mit Elia deutlich wird. Habe ich da eine gewisse Parallelität gesehen? Und ich möchte, ehe ich also auf die Rede Gottes mit Elia eingehen, etwas kürzer natürlich, auch auf Kapitel 18 eingehen und mal zeigen, wie Elia mit den Menschen kommuniziert. Ich lese da so ein paar Stellen, ich will nicht das alles lesen, vielleicht von Vers 20 an, also 1. Könige 18, Vers 20 fängt es an. Der erste Teil, den wir etwas, wie gesagt, etwas kürzer behandeln wollen. So sandte Ahab hin zu ganz Israel und versammelte die Propheten auf dem Berg Karmel. Vorausgegangen war die Geschichte der langen Dürre, die Elia als Prophet Gottes angekündigt hatte zur Strafe dafür, dass sie Baal angehängt haben und nicht mehr Gott, den Herrn Yahweh, angebetet haben. Dann hat Elia es wieder zurückgekommen und hat den König Ahab getroffen und hat gesagt, wir wollen uns treffen auf dem Karmel, alle gemeinsam, alle wichtigen Persönlichkeiten. Und da geschieht nun Folgendes, Vers 21, da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Was hätten sie auch sagen sollen? Da sprach Elia zum Volk, Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. So gebt uns nun zwei junge Stiere und lasst sie wählen, einen Stier und ihn zerstücken und aufs Holz legen, aber kein Feuer daran legen. Dann will ich den anderen Stier nehmen und aufs Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, ich aber will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach, das ist recht. Und Elia sprach zu den Propheten Baals, wählt ihr einen Stier und richtet zuerst zu, denn ihr seid viele und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. Und sie nahmen den Stier, den man ihnen gab, und richteten ihn zu, riefen den Namen Baals an vom Morgen bis zum Mittag und sprachen, Baal, erhöre uns, aber es war keine Stimme noch Antwort. Und sie hinkten um den Altar, den sie gemacht hatten. Als es nun Mittag war, verspottete Elia sie und rief, ruft laut, denn er ist ja ein Gott, er ist in Gedanken oder hat zu schaffen oder ist übers Land gezogen oder schläft vielleicht, dass er aufwache. Und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und Spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloss. Als aber der Mittag vergangen war, waren sie in Verzückung, bis um die Zeit, zu der man der Speisopfer darbringt. Aber da war keine Stimme noch Antwort, noch einer, der aufmerkte. Da sprach Elia zu allem Volk, kommt her zu mir. Und alles Volk trat zu ihm, baute den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war, nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn ergangen war, du sollst Israel heißen, und baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben, so breit wie für 2 Kornmaß aussaat, und richtete das Holz zu und zerstückte den Stier und legte ihn auf das Holz. Und Elia sprach, holt viel Eimer voll Wasser, ich überspringe etwas, sie machten also alles nass, dass es noch schlechter angezündet werden kann. Trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Und als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen, greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne. Und sie ergriffen sie und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und tötete sie daselbst. Und Elia sprach zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. Den Rest können wir uns jetzt schenken, er betet dann um Regen und tatsächlich fängt dann ein Regen an. Das ist also der erste Teil. Elia redet mit dem Volk. Was können wir als Menschen, die mit den anderen reden wollen, die von Gott noch nichts wissen, was können wir daraus lernen? Als Kommunikatoren, selbst wenn wir es nicht berufsmäßig machen, wie können wir mit den anderen umgehen? 8 Punkte sind mir da deutlich geworden. Das erste, ein dramatischer Aufbau. Also er versteht es, die Leute zu fesseln. Das fing an mit 3 Jahren Trockenheit. Alle wussten im Volk Israel, warum es trocken war. Das war die Strafe dafür, dass sie Gott nicht mehr gefolgt sind. Ein dramatischer Aufbau. Jetzt kommt endlich Elia wieder zurück. Jetzt ändert sich doch hoffentlich etwas. Jetzt ruft er alle zusammen auf dem Berg Karmel, große Volksversammlung und die anderen Propheten auch dabei. Ja, was wird denn jetzt passieren? Große, spannende Auseinandersetzung. Und dann steigert sich die Spannung noch einmal. Am ganzen Vormittag sind die Baalspropheten zu Gange und ritzen sich und springen darum, führen ihre Tänze auf und rufen ihren Gott Baal an. Und das Passierte passiert nichts. Ja, wird denn jetzt was passieren, wenn der Elia betet? Erster Punkt also, die Spannung steigt auf einen Höhepunkt. Er versteht es, die Leute so zu packen, dass sie wirklich gepackt sind, dass sie wirklich innerlich dabei sind. Das Zweite, was wichtig ist, es ist eine Logik drin. Ihr hinkt auf beiden Seiten. Ihr könnt doch nicht zugleich Baal und Jahwe dienen. Das ist doch nicht möglich. Ihr müsst euch doch für einen entscheiden. Was hinkt ihr auf beiden Seiten, sagt er. Natürlich ist das Gefühl beim Glauben auch wichtig und was so alles zur Seele des Menschen dazugehört. Aber das Denken gehört auch dazu. Wir müssen, wenn wir mit den Menschen über Gott reden wollen, ihnen auch das gedanklich klar machen, was die Wahrheit ist. Es geht nun mal um die Wahrheit, die wir zu verkündigen haben. Und das muss den Leuten doch einsichtig sein. Ihr hinkt auf beiden Seiten. Entweder ist Baal Gott oder Jahwe ist Gott. Und beiden zu dienen, oder weil wir vielleicht nicht richtig wissen, wem wir dienen sollen, halt beiden ein bisschen dienen, das ist doch unlogisch. Denn jeder dieser beiden, sowohl Baal als auch Jahwe, nimmt für sich in Anspruch, dass er der alleinige Gott ist. Also beide für Gott zu halten, ist auf jeden Fall falsch. Egal, wem wir dienen, was wir machen. Ich erinnere daran, dass die Diskussion zurzeit so ein bisschen durch unsere Gesellschaft geht, wie es denn so beispielsweise mit Allah ist. Es gibt doch auch viele, die ihn für richtig halten. Und ja, schließlich stammen die Moslems auch irgendwie von Abraham ab. Und es ist doch wahrscheinlich derselbe Gott, oder? Also entweder Gott, der lebendige Gott, der Vater Jesu Christi, der die Himmel und Erde geschaffen hat, entweder er ist der wahre Gott oder irgendjemand anders. Aber so dazwischen zu hängen und alles so irgendwie für halbwegs richtig zu halten, das ist auf jeden Fall falsch. Das Dritte, was die Leute überzeugt, was für eine Kommunikation mit den Menschen wichtig ist, ist, dass sie merken, der Mensch, der da verkündigt, der etwas sagt, ist selber davon überzeugt. Und das war ja nun bei Elia nun wirklich der Fall. Das war doch ungeheuer mutig, zu sagen, lass die ihren Altar richten und ich will meinen Altar richten und mein Gott wird Feuer vom Himmel fallen lassen. Er war so überzeugt davon, dass es wirklich darauf ankommen lässt. Was wäre das für eine Blamage gewesen, wenn nun kein Feuer vom Himmel gefallen wäre? Hätten wir den Mut, das zu tun? Er war so voller Vertrauen zu Gott, er war so überzeugt, dass er auf dem richtigen Weg ist, dass die Menschen das merken. Das gehört zu einer guten Kommunikation dazu. Wir können es zwar nicht beweisen, das, was er gemacht hat, dass er Feuer vom Himmel fallen lassen konnte, das gehört zu einer anderen Phase der Heilsgeschichte. Gott macht das nicht immer so und eigentlich selten. Er will nicht durch Beweise sich den Menschen offenbaren. Aber um diesen Beweis seiner Gegenwart geht es hier auch nicht, sondern es geht um die Überzeugung, die er hat, um die Sicherheit. Ich stehe im Auftrag Gottes hier und Gott wird mich nicht im Stich lassen. Er wird antworten, wenn ich ihn bitte. Und das spüren die Menschen. Wenn einer nur Theater macht, der von Jesus redet, wenn einer nur nachplappert, was er gehört hat, was er gelernt hat, dann werden die Menschen ihm nicht glauben. Sie spüren, wenn wir überzeugt sind. Und das Vierte in unserer Rede von Gott, darf auch durchaus Humor sein. Es ist mir hier aufgefallen, dass er sie verspottete. Ruft doch laut, denn er ist ja ein Gott, so sagt er über Baal. Er ist vielleicht in Gedanken oder hat zu schaffen, ist über Land gegangen, schläft vielleicht, dass er aufwache. Manche meinen, da ist es, er ist mal austreten gegangen und so. Also er macht sich richtig lustig über die Leute. Natürlich müssen wir vorsichtig sein, wenn Humor in unsere Verkündigung über Gott einfließt, dass wir nicht andere verletzen, dass wir nicht ironisch von ihnen sprechen. In diesem Fall ist es ironisch. Das war vielleicht eine andere Situation als die Situation, in der wir heute sind. Wir wollen ja die anderen nicht eigentlich angreifen, sondern wir wollen sie gewinnen. Aber ein wenig Humor kann helfen, die Sache aufzulockern, kann helfen, die Menschen aufzuschließen, für das, was wir ihnen auch Ernsthaftes zu sagen haben. Sie werden offener dafür. Und es kann vielleicht die Menschen in ihrem Unglauben auch ein wenig erschüttern. Und es zeigt, dass wir nicht verbissen sind, dass wir nicht fanatisch sind, dass wir überzeugt sind, aber nicht Fanatiker. Also Humor ist der vierte Punkt. Der fünfte, wenn wir von Jesus Christus und von Gott, seinem Vater, reden, sollen wir bildhaft reden. Es muss etwas für die Leute zu sehen sein. Das tut der Elia hier. Er baut den Altar auf vor all den anderen. Sie sehen das alle, sie sehen auch die anderen Baalspriester, was die gemacht haben. Und nun sehen sie, was er da macht. Und sie sind richtig dabei. Es passiert etwas vor ihren Augen. Wir können das auch von Jesus lernen. Er hat das auch so gemacht. Da war immer irgendetwas zu sehen. Sie erinnern sich beispielsweise an die Geschichte, wie er gefragt wurde, sollen wir den Zins zahlen? Und da sagt er, was ist auf dem Dinar, auf dem Geldstück, und reichen wir mal ein Geldstück, und sie suchen da alle, wer hatte mal einen Groschen bei sich, und dann reichen sie ihm einen, er zeigt ihnen, seht ihr, was ist denn für ein Bild da drauf? Er hätte natürlich sagen können, ihr wisst doch alle, was auf dem Geldstück für ein Bild ist. Sie wussten das alle, hatten ja alle genug Geld. Sie wussten das, aber das reicht nicht. Er will es vor ihren Augen zeigen. Hier, seht es doch. Was wir sehen, das prägt sich ganz anders, viel besser ein. Oder als es mal um den Streit bei den Jüngern ging, wer der Größte ist, da sagt er, holt er ein Kind herbei, was da vielleicht rumlief und spielt, kommt doch mal her, Kind, stell dich mal in die Mitte, stellt das Kind in die Mitte und die Jünger alle drumherum. Seht ihr, dieses Kind, das ist es, was Gott liebt, so die Kinder, denen gehört das Himmelreich. So sollt ihr auch werden wie die Kinder. Es hätte ja auch gereicht, dass er gesagt hätte, denkt doch mal an, Gott ist, sie liebt auch die Kinder und den Kindern gehört das Himmelreich. Seid genauso wie die Kinder, da braucht er ja keinen Sinn in die Mitte zu stellen. Braucht er eigentlich nicht, aber er tut es, weil sich das eindrücklicher darstellt für die Menschen, die ihm zuhören, wenn sie auch etwas sehen. Also etwas bildhaft, der ganze Prozess ist bildhaft, den der Elia hier abrollen lässt. Die Leute sollen etwas sehen. Das Auge ist immer beteiligt, wenn das Ohr etwas hört. Insofern mache ich heute schlechte Kommunikation, sie sehen nichts. Aber vielleicht steht etwas vor dem inneren Auge, das gehört ja auch dazu. Jesus hat ja auch Gleichnisse erzählt, die etwas vor dem inneren Auge entstehen lassen, die also Bilder im Geist entstehen lassen, nicht nur abstrakte Gedanken. Der sechste, Elia beteiligt die Menschen, sie lässt sie Wasser holen, lässt sie mitarbeiten. Das ist auch oft eine große Hilfe, wenn wir die Menschen mit hineinnehmen. Auch wenn wir zum Beispiel in der Gemeinde Menschen an eine Arbeit stellen, nicht wo sie Verantwortung haben, zu verkündigen etwas, was sie noch nicht glauben. Das gehört nicht dazu. Aber dass sie mithelfen können und so mit hineingenommen werden und so eher aufgeschlossen werden, das Evangelium auch für sich anzunehmen. Sie soll also diese Zuschauermentalität, dass man sich so zurücklehnt und sich irgendetwas mit etwas berieseln lässt, das soll weggenommen werden. Sie sollen hineingenommen werden, engagiert sein, beteiligt sein. Und das siebte, nach der Verkündigung Nägel mit Köpfen machen, die Sache festmachen. Man könnte vielleicht etwas spaßhaft sagen, vielleicht makaber, Nägel mit Köpfen machen und die Priester ohne. Also die Priester werden alle geköpft. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen, ob das der richtige Weg war. Aber jedenfalls, er tut das, er führt die alle an den Bach hinunter und lässt sie alle köpfen. Die Sache muss festgemacht werden. In dieser Weise wollen wir natürlich nicht davon lernen und die Feinde Jesu köpfen. Das ist auch, gehört nicht zu dem Geist Jesu. Aber dass wir Nägel mit Köpfen machen, dass wir das festmachen, das gehört dazu. Ich denke, das ist derselbe Gedanke, der etwa die Evangelisten veranlasst, nach einer Evangelisation die Leute nach vorn zu bitten, dass sie etwas tun. Jetzt soll etwas festgemacht werden. Jetzt kommen sie her und stellen sich dahin. Oder dass wir ihnen ein Gebet vorsprechen oder so etwas in der Art. Also die Sache darf nicht nur in den Gedanken vollzogen werden, der Schritt zum Glauben, sondern es ist hilfreich, wenn da etwas äußerlich sichtbar ist, etwas festgemacht wird. Und das achte schließlich, am Schluss ein positives Signal. Sie sollen nicht den Eindruck haben, jetzt sind sie überredet worden, überrumpelt worden, sondern sie sollen merken, nachdem sie sich entschieden haben und gerufen haben, Jahwe ist Gott, der Herr ist Gott. Da soll es diese Bestätigung geben, damit das noch einmal fester wird. Und zur Bestätigung gibt es schließlich den Regen. 3 Jahre haben sie darauf gewartet, haben gelitten unter dieser Trockenheit. Und jetzt kommt der Regen und es wird bestätigt, Gott ist wirklich Gott. Und wenn wir ihm gehorchen, wenn wir auf seiner Seite sind, dann bekennt er sich dazu. Also in diesen 8 Punkten, wie gesagt, wir wollen das nicht näher ausführen, es ist einfach eine Hinführung zu dem, was ich über die Kommunikation Gottes mit Elia sagen möchte. In diesen 8 Punkten wird deutlich, er hat alles getan, was man tun musste, Elia. Er hat sich so verhalten, dass er hinterher sich eigentlich keine Vorwürfe machen kann, er hat irgendetwas verkehrt gemacht. Und es sieht ja auch so aus, als die Leute alle rufen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, dass er mit seiner Arbeit Erfolg hatte. Er hat alles richtig gemacht, wunderbar. Und dann kriegt er eine Botschaft von der Isabel, den Königin, die den Baalsdienst am Hofe eingeführt hatte, die Frau vom König Ahab. Er würde umgebracht. Als Strafe dafür, dass er die 450 Baalspriester umgebracht hat und überhaupt, dass er das Volk vom Gott Baal ab widerspenstig gemacht hat. Und da passiert etwas Merkwürdiges. Diese großartige Sache, was er da geschaffen hat, das fällt wie ein Kartenhaus zusammen. Er hat sich so viel Mühe gegeben, er hat alles richtig gemacht und trotzdem bewirkt es keine Änderung im Volk. Trotzdem kriegt er diese Drohung und das ganze Volk, das gerufen hat, jawohl, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott und der König Ahab war selber auch da. Sie haben alle nichts zu sagen, als die Jezebel, die Königin, sagt, sie will den Elia umbringen. Was für eine dämonische Macht muss von dieser Königin ausgegangen sein. Aber vielleicht ist es auch diese Macht, die über den Elia hereinbricht, dass er jetzt selber zusammenklappt. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und er fällt in eine tiefe Depression. Er rennt weg, er läuft weg, läuft nach Süden, nach Beersheba und lässt da seinen Diener zurück, der ihn begleitet hat, und geht allein in die Wüste. Jetzt lese ich mal aus Kapitel 19. Und Ahab sagte Jezebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Jezebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Mahola, zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Und Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schafats, als er pflügte mit 12 Jochen vor sich her. Und er war selbst bei dem 12. und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Gut, die Geschichte können wir uns dann sparen. Bis dahin sehen wir also jetzt, dass so wie Elia mit dem Volk geredet hat, Gott mit Elia redet. Und auch da sind mir 8 Punkte wichtig geworden. Und wegen dieser Parallelität habe ich das vorausgeschickt. Also das Erste, oder fangen wir erst einmal an, indem wir uns klar machen, in welcher Situation Elia ist. Jezebel droht ihm. Und er sagt ja auch in seiner Klage zweimal, Sie trachten mir nach dem Leben. Es war also einerseits wirklich auch die Angst, dass er ums Leben kommt. Aber nun ja, gut, wenn er in die Wüste geflohen ist, da wird ihn die Isabel so schnell nicht gefunden haben. Das war nicht das eigentliche Problem, dass er um sein Leben Angst hatte, sondern das eigentliche Problem war die Depression, in die er gefallen ist. Nun habe ich mir so viel Mühe gegeben, nun habe ich alles so richtig gemacht, nun habe ich das Volk so überzeugt, dass der Herr Gott ist. Und es hat alles nichts gebracht. Keine Änderung im Volk. Es ist alles genauso schlimm wie vorher. Und da setzt er sich unter den Wacholder mitten in der Wüste, und dass er nichts zu trinken mitgenommen hat in der Wüste, das ist ja schon ein Hinweis darauf, dass er sterben will. Denn wer das tut, ohne Wasser in die Wüste zu gehen, der muss ja wissen, dass das nicht geht. Und er sagt das auch: Herr, nun nimm mein Leben, ich will sterben. Es hat alles keinen Zweck mehr. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Kraft mehr. Es soll aus sein. Und nun redet Gott mit diesem Mann, der so verzweifelt ist, so am Ende ist. Ich weiß nicht, ob Sie solche Situationen kennen. Ich kenne manche solche Situationen nicht in dieser Dramatik wie bei ihm, dass ich sagte, ich will am liebsten sterben, so nicht. Aber ich denke, wir alle kennen Situationen, wo wir so richtig down sind, wie man so heute neudeutsch sagt, wo es uns so schlecht geht, innerlich, wo wir nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Nun fängt Gott an, mit ihm zu reden. Und jemanden in dieser Situation zu erreichen, ist sehr schwer. Jeder, der Seelsorge tut, weiß das. Sehr schwer. Und Gott tut das in den verschiedenen Schritten, die wir nachvollziehen wollen. Das Erste, Gott tut ihm einfach erstmal wohl. Gott erhält ihn am Leben, indem er ihm Wasser und Brot gibt. Nicht nur, dass er ihn am Leben erhält, das ist das Entscheidende, sondern dass er ihm damit deutlich macht, ich sorge für dich. Ein Engel steht da, weckt ihn auf. Du darfst hier nicht schlafen in dieser Hitze, im Sonnenbrand. Da gehst du zugrunde. Ich will nicht, dass du zugrunde gehst. Ich gebe dir etwas, dass du weiterleben kannst, Wasser und Brot. Gott tut uns wohl. Vielleicht haben Sie das auch schon manches Mal so gespürt, dass das, was ihnen äußerlich geschenkt ist, einfach eine Antwort Gottes auf ihre Not war. Ich denke an die Geschichte etwa von den Emmaus-Jüngern oder dann auch, wie der Auferstandene am See Tiberias den Jüngern da erscheint und für sie am Ufer schon Frühstück vorbereitet hat, Fische gebraten und Brot bereitlegen. Und daran erkennen sie ihn. Und auch die Emmaus-Jünger erkennen ihn daran, dass er ihnen das Brot bricht und reicht. An dieser Wohltat, die auch rein äußerlich sein kann, erkennen wir oft, dass Gott sich um uns kümmert, dass Gott uns nahe ist, dass er uns nicht im Stich lässt. Was für ein freundliches Reden Gottes mit uns. Das ist das Erste, was er uns sagt. Er rügt uns nicht, er staucht uns nicht zusammen, den Elia auch nicht, sondern er tut ihm wohl. Und dann der zweite Schritt, er führt ihn in die Einsamkeit zum Berg Gottes, dem Horeb. Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an, heißt es in einem alten Lied. Sie werden das wahrscheinlich noch kennen. Man singt es heute kaum noch, aber es ist ein schönes altes Lied. Nur wenn wir uns Zeit nehmen für ihn, wenn wir in die Stille gehen, dann kann er zu uns wirklich reden. Und er führt uns oft in die Stille. Das ist das Wesen Gottes. Bei den vielen Stimmen, die täglich in unserer Gesellschaft, in unserer Lebenswelt heute auf uns eindringen, da wird nicht Gott, um sich Gehör zu verschaffen, noch lauter reden als die Werbung und als das Fernsehprogramm und als die Plakatwände. Er wird uns nicht anschreien, damit wir es endlich verstehen. Das ist nicht seine Art, sondern wir müssen still werden, dass wir auf ihn hören können. Aus unserem Stress herauskommen, um ihn hören zu können, aus der Routine herauskommen, aus der Nervosität herauskommen, aus den vielen Pflichten, die uns zu schaffen machen, einfach auch mal zur Stille kommen und vor ihm ruhig werden. Gibt es ein Problem? Gut, Nee, sonst wenn ihr... Ja. Nee, ist alles zu. Mhm. Gut. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, ich habe das mal nachgelesen. Es heißt hier, er ging Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte zum Berg Horeb. Fachleute sagen uns, da muss er wirklich langsam gegangen sein, denn so lange braucht man wirklich nicht, um dahin zu kommen. In wenigen Tagen könnte man zu Fuß von Beersheba oder dem Ort sogar noch südlich von Beersheba in der Wüste an den Berg Gottes, den Horeb, kommen. Aber er geht 40 Tage und 40 Nächte, abgesehen davon, dass in dieser Zahl auch immer wieder eine Symbolik liegt. Sie erinnern sich daran, dass Jesus auch 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste war und 40 Tage, 40 Nächte durch die Wüste gehen. Das war auch bei Elia etwas Wichtiges, dass er zur Ruhe kommt. Das gehört dazu. Also es ist ein Weg in die Stille, die Gott ihn führt. Er geht allein, einsam, um bereit zu sein, dass Gott mit ihm reden kann. Und dass er all diese Dinge, die ihn belasten, diese Nervosität, diese Angst vor Isabel und diese Enttäuschung, diese Frustration, dass das alles nichts gebracht hat, um das loszuwerden, um seelisch davon erstmal wieder frei zu werden. Geht bis zum Berg Gottes, dem Horeb, und das ist der dritte Punkt. Gott redet oft an einem bestimmten Punkt. Für uns gilt das vielleicht nicht in dem Maße wie damals. Damals war es so, der Berg Gottes, der Horeb, war der Ort, an dem Gott zu Mose damals gesprochen hat, an dem er sich besonders offenbart hat, an dem er die 10 Gebote gegeben hat. Das Volk hat am Fuß gelagert und Mose ist zu ihm hinaufgestiegen auf den Berg. Und seitdem hatte sich das im Volk Israel so als Tradition festerhalten. Da ist Gott, da redet Gott in besonderer Weise. Natürlich gibt es auch das bei uns heute in der neutestamentlichen Gemeinde, dass Gott manchmal an bestimmten Orten in besonderer Weise redet, an Gottesdiensträumen und Kirchen und so weiter. Aber ich denke, das ist nicht der Punkt, an dem wir das in unsere Verhältnisse übertragen sollten, sondern ich denke, wir können das in einem anderen Sinn übertragen. Manchmal merken wir, dass etwas bei uns nicht in Ordnung ist, dass wir in Unruhe sind, dass wir den Kontakt zu Gott verloren haben. Und dann heißt es, zurückzugehen zu dem Punkt, wo Gott früher zu uns geredet hat. So wie Elia zu dem Punkt zurückging, wo Gott damals zu seinem Volk zum ersten Mal in der Deutlichkeit geredet hat. An einem bestimmten Punkt, wenn, vielleicht werden die Damen mir da nicht so folgen, aber die Herren vielleicht eher, ich habe immer mal früher Radios repariert und so elektrische Geräte gebastelt, wenn in so einem Gerät ein Wackelkontakt aufgetreten ist, es funktioniert einfach nicht mehr. Was macht man dann? Man fängt an zu untersuchen, vielleicht mit einem Spannungsprüfer oder indem man das aufschraubt und alles nachguckt. Da stimmt es noch, hier ist der Kontakt noch da und hier ist er auch noch da, hier hinten ist aber nicht mehr da. Wo liegt jetzt der Fehler? Sie verstehen das Bild, dass wir zurückgehen, wenn wir merken, wir haben die erste Liebe verlassen, es ist der Kontakt zu unserem Herrn abgebrochen oder es ist ein Wackelkontakt, dass wir zurückgehen an den Punkt, wo der Kontakt noch in Ordnung war, wo die erste Liebe noch da war und dann untersuchen und fragen, was ist denn da eigentlich schiefgegangen? An welcher Stelle ist da irgendetwas zerbrochen oder kaputt gegangen? Gott führt ihn zurück an den Ort, wo das Reden damals so überdeutlich war. Also gehen wir an den Ort, auch wenn es nicht eine Lokalität im äußeren Sinn ist, an den Ort unserer früheren Gottesbegegnungen zurück und suchen, wo ist vielleicht ein Wackelkontakt aufgetreten. Das war der dritte Punkt. Der vierte Punkt, Gott zeigt, er ist ganz anders, als das Elia erwartet hat. Da kommt also ein ungeheuer starker Sturm, so stark, dass er Felsen zerreißt. Also wo gibt es das als ein Sturm, Felsen zerreißt? Muss wirklich ein gewaltiger Sturm gewesen sein. Ja, und dann kommt ein Erdbeben, alles wackelt und zittert und was für ungeheure Kräfte sind dann im Gang. Und dann ein Feuer, was auch immer da gebrannt haben mag, ähnlich dem Feuer, in dem damals Gott dem Mose im Dornbusch erschien. Und all diese dramatische, wir denken an diesen dramatischen Aufbau, nicht wahr, den damals der Elia versucht hat, um die Menschen zu beeindrucken, um ihm etwas besonders deutlich zu machen, um sie zu packen. Hört doch zu, das ist der Herr, der ist euer Gott. Dieser dramatische Aufbau, diese Hinführung zum Höhepunkt, so scheint das hier auch. Es wird immer schlimmer. Erst dieser Wind und dann das Erdbeben und dann das heiße Feuer in dieser Wüste, zusätzlich noch heißes Feuer. Ja, und nun müsste eigentlich der Höhepunkt kommen. Und was kommt? Ein stilles, sanftes Sausen. Ob nicht damit Gott dem Elia auch deutlich machen will, weißt du, diese Haut-drauf-Aktion, 450 Baalspriester, Kopf ab, das ist nicht meine Art. Ich bin nicht einer, der alles verbrennt und alles niederreißt und alles kaputt macht, sondern ich komme sanft daher, stilles, sanftes Sausen, ganz anders, als es Elia erwartet hat. Ich habe wohl die Macht dazu, Feuer vom Himmel fallen zu lassen, wie es damals bei dem Opfer war. Und hier brennt auch ein Feuer in der Wüste, wo eigentlich gar nichts Brennbares ist, nur Steine und Sand. Ich habe diese ungeheure Macht. Ich kann, wir haben das gelesen in der Losung, nicht wahr, Winde zu meinen Dienern machen, zu meinen Boten machen und Feuerflammen zu meinen Boten. Also, das ist der Beweis dafür. Ich kann das alles. Ich habe das alles zur Verfügung. Diese Kräfte stehen mir zur Verfügung. Aber ich schlage nichts kaputt damit. Ich verbrenne, versenge nichts damit. Sondern ich möchte gerne helfen. Ich bin anders. Mein Wesen ist anders. Und dann das Fünfte. Er tritt vor die Höhle. Oder so heißt es hier, Gott war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Also, Elia hat das schon sehr wohl gemerkt, in diesem Sturm und in diesem Erdbeben und diesem Feuer, da ist Gott nicht. Das kommt zwar von ihm, er schickt es, aber er ist selber nicht da. Und als dieses stille, sanfte Sausen kommt, da merkt er, da ist Gott selber. Sonst wäre er ja jetzt nicht vor die Höhle getreten, sonst hätte er sich nicht mit dem Mantel das Gesicht verhüllt, weil er fürchtete, Gott anzuschauen, weil diese Tradition bestand, wenn wir Gott anschauen, dann müssen wir sterben. Er merkt also, Gott ist da. An dieser ganz anderen Art zu erscheinen, still und leise, behutsam, da merkt er, dass es Gott selber ist. Sie verstehen, was ich sagen will? Gott redet mit Worten natürlich und redet auch mit diesen Handlungen. Aber er redet eigentlich viel stärker, dass dadurch auf eine Weise, die wir nicht beschreiben können. So wie Elia merkt, aus irgendwelchen Gründen, jetzt ist Gott wirklich da. Da ist er wirklich. So merken wir es manchmal auch. Gott ist da. Seine Nähe macht sich in unseren Herzen bemerkbar. Es ist nicht nur Kommunikation, so wie wir Menschen miteinander kommunizieren, sondern er offenbart sich uns. Wir als neutestamentliche Gemeinde sprechen vom Heiligen Geist. Aber davon wusste der Elia damals noch nichts. Aber es ist dasselbe Prinzip. Gott zeigt sich uns, ohne dass wir es verstandesmäßig erklären können, ohne dass wir es in Worte fassen können. Wir spüren, er ist einfach da. Das ist die überzeugendste Kommunikation, in der sich Gott uns nähert. Seine Nähe überzeugt uns. Was sind dagegen Worte, wenn er selber da ist, wenn er selber sich zeigt? Und sechstens, als dann das Gespräch einsetzt, könnte man sagen, redet Gott erstmal durch das, was er nicht sagt. Der Elia klagt, und zwar klagt er ziemlich drastisch, und zwar zweimal auf dieselbe Weise, mit denselben Worten. Ich habe geeifert für den Herrn, das in Vers 10 und nachher im Vers 14. Denn Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Und in Vers 14 sagt er nochmal genau dasselbe. Das hört sich fast so an, wenn einer zweimal genau dasselbe sagt, als wenn das so die alte Leier in ihm ist, nicht wahr? Die ganzen 40 Tage wahrscheinlich, die er durch die Wüste gegangen ist, hat er diese Klage vor sich hingesagt. Ach, die alle haben alle mein Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Ach, was geht's mir so dreckig und wie elend und so. Und da hat sich das bei ihm so eingeschliffen, diese Worte. Und darum wiederholt er sie wörtlich zweimal, als Gott ihn danach fragt. Das ist so seine Klage. Das ist dieses Elend dieser Welt. Ach, ich kann überhaupt nichts ausrichten in dieser Welt. Es ist alles so schlimm. Ja, nun stellen wir uns Gott so vor, dass er sagt zu ihm, ach du armer Elia, ach du tust mir ja so leid. Was ist das alles so schlimm? Du hast ja recht, es ist so tragisch. Was machen wir denn da bloß mit dir, dass er ihn tröstet und so. Aber darauf sagt Gott gar nichts. Er lässt ihn zunächst mal einfach bei seiner Klage. Vielleicht will Gott ihm damit auch deutlich machen, nun denk mal darüber nach, was du da sagst. Ist das wirklich wahr? Wenn einer auf etwas, was wir zu klagen haben, überhaupt nicht antwortet, überhaupt nicht reagiert, dann sind wir doch geneigt, erstmal zu fragen, ja Moment, warum sagt der nichts? Habe ich da Unrecht? Dann fangen an, über unsere eigene Klage nachzudenken. Vielleicht war das die Absicht Gottes. Er hatte im Vers 4 schon und nachher nochmal gesagt, ich bin nicht besser als meine Väter. So nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Ja, wer hat denn gesagt, dass du besser bist als deine Väter? Elia, hast du dir das eingebildet, dass du besser bist als deine Väter? Vielleicht liegt da das Problem. Nein, du bist nicht besser als deine Väter, darum geht es aber auch gar nicht. Gott geht nicht auf diesen Jammer ein. Er lässt ihn wohl reden, aber darauf antwortet er nicht. Kein Selbstmitleid, Elia, kein Selbstmitleid. Und nun, das finde ich das Überraschende, im Vers 13 gibt er ihnen einen Auftrag. Nee, verzerrt, nicht Vers 13, das ist Vers 15, ab Vers 15. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König und so weiter. Da wird das alles aufgezählt, was er machen soll. Er kriegt einen Auftrag. Ja, wie denn? Gott reagiert nicht auf seine Klage. Er schweigt einfach zu dieser Situation und gibt ihm stattdessen einen Auftrag. Ja, Moment, Herr, erstmal müssen wir doch mal das Problem klären und dann können wir wieder was Neues in Angriff nehmen. Gott geht gar nicht darauf ein. Geh hin, sagt er. Geh hin. Schon, dass er zweimal fragt, was hast du hier zu tun, Elia? Und was machst du hier, Elia? Vers 13 war das schon, Vers 9, glaube ich, ja, Vers 9. Was machst du hier, Elia? Vers 9. Also, das ist schon fast ein bisschen aggressiv, nicht wahr, wie Gott ihn fragt. Was machst denn du hier? Denk doch mal darüber nach. Du gehörst nicht hierher, Elia. Gut, es ist richtig, Gott hat ihn dahergeführt, Gott hat ihn in die Stille geführt, aber dabei soll es jetzt nicht bleiben. Du hast jetzt wieder einen Auftrag. Auf Dauer gehörst du hier nicht her. Jetzt geh hin und tu das, was ich dir aufgetragen habe. Arbeite weiter, so wie du bisher gearbeitet hast. Manchmal ist das in der Seelsorge wichtig und das ist ein gutes Beispiel für Gottes Seelsorge an Elia und für Gottes Seelsorge an uns, dass er uns einfach einen Auftrag gibt. Grübel doch nicht so lange über dein Elend nach. Du verbohrst dich in deiner Klage. Natürlich dürfen wir auch klagen vor Gott, das tun die Schreiber in der Bibel, in den Psalmen auch immer wieder. Natürlich dürfen wir das tun, aber wir dürfen uns nicht darin vergraben, wir dürfen nicht darin versinken in diesem Elend und uns das immer wieder einreden, so wie er es getan hat. Nicht wahr? Deswegen zweimal dieselben Texte hier. Ach, es ist ja alles so schlimm. Lass das doch meine Sorge sein. Im übertragenen Sinn sagt Gott zu Elia, davon reden wir jetzt nicht, sondern du hast einen Auftrag, geh hin und tue das. Das ist Gottes Seelsorge an uns. Wenn er uns den Auftrag gibt, dann gibt er uns auch die geistliche Kraft dazu. Die hätte er ihm auch schon vorher gegeben, wenn Elia dafür offen gewesen wäre, weiterzumachen und nicht in seiner Depression zu versinken. Aber nun war es eben so nötig, dass er mal zur Stille kam, dass er wieder ganz neu sich auf Gott besonnen hat, dass er neu die Kraft Gottes erlebt hat und diese ganz andere Art Gottes, dass er anfing zu staunen über diesen Herrn, der so voll Liebe und Erbarmen sich uns entgegenneigt und nicht dazwischen schlägt, sondern der uns aufrichtet und der uns nun wieder Kraft gibt, an unser Werk zu gehen. Und wenn man so will, ist das auch eine Parallelität zu dem ersten Teil, zum Kapitel 18, dieser positive Schluss. Ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Das ist die positive Aussage. Lass das mal meine Sorge sein, Elia. Mach dir keine Sorgen, mach dir keine Gedanken. Es ist meine Aufgabe. Ich will sie übrig lassen. Natürlich wird das nicht so eine große Erweckung geben, wie du es vielleicht gewünscht hast am Berg Karmel, dass alle schreien, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, und nachher ist es doch wie ein Strohfeuer wieder vorbei. Das wird nicht kommen. Aber es wird Menschen geben, die dabei bleiben. Es wird Knie geben, die sich nicht beugen vor Baal. Es wird immer wieder Menschen geben, die sich zu dem Herrn bekennen. Ich sorge dafür. 7000 sind nun nicht viele, bei denen, weiß nicht wie viele Millionen das Volk damals zählte, vielleicht auch nur ein paar hunderttausend das Volk zählte, aber 7000 ist ja auch eine symbolische Zahl, die 7 kommt immer wieder als symbolische Zahl in der Bibel vor, vielleicht ist das einfach nur so zu verstehen, vielleicht ist es auch wirklich, wörtlich genau mit 7000 gemeint, das weiß ich nicht, aber immerhin, Gott sagt ihm zu, ich lasse Menschen übrig bleiben. Es ist nicht so, dass du alleine übrig geblieben bist, wie du geklagt hast. Ich bin alleine übrig geblieben, alle anderen sind mit dem Schwert erwürgt, alle hängen Baal an, ich bin der Einzige. Nein, 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 du bist nicht der Einzige. Das sind auch noch andere. Sie sind nicht in der Masse da, wie du dir es vielleicht wünschst, aber sie sind noch da. Und halte dich zu denen und vertraue darauf. Es sind immer noch Menschen da, die als deine Brüder und Schwestern mit dir den Weg gehen. Gott kommuniziert mit Elia auf diese Weise und ich denke, das sind so Grundzüge, auch wenn bei uns manches anders läuft und nicht in der Reihenfolge und nicht in der Vollkommenheit, aber das sind so Grundzüge, wie Gott mit uns Menschen redet. Ich denke, das können wir daraus lernen. Dafür stehen ja diese Geschichten in der Bibel, diese Berichte, dass wir lernen, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Gottes Seelsorge an uns hilft uns aus unseren Frustrationen, aus unseren Ängsten, aus unserer Depression herauszukommen und vollmächtig für ihn da zu sein. Egal, ob das durch hauptamtlichen Dienst geschieht oder einfach in der Begegnung mit Nachbarn oder Familienangehörigen oder wem auch immer. Wir werden nicht den großen Erfolg haben, so wie Elia ihn zunächst auf dem Karmel hatte, denn die großen Erfolge sind eben nicht Frucht, die sind Erfolge und das ist ein Unterschied. Und der Erfolg kann sehr schnell vorbei sein. Frucht muss nicht unbedingt darin bestehen, dass große Erweckungen durch uns geschehen. Es ist schon Frucht, dass wir treu ihm dienen. Auch das ist Frucht seines Geistes an uns, dass wir an ihm bleiben und nicht verzweifeln, wenn es schwierig wird. Gott sendet uns, so wie er an dieser Stelle auch, an dieser Stelle, wo Elia hier war am Berg Horeb, so wie er auch den Mose damals gesendet hat. Und er wollte nicht und er hatte Angst, ich kann doch nicht reden. Ja, dann will ich dir den Aaron zur Seite stellen, der kann für dich reden. Aber wir werden mir nicht glauben. Ja, dann werde ich dir die Kraft geben, Wunder zu tun. Und die Sache mit der Schlange und dem Stab und so weiter kam da. Und er klagt immer wieder, der Mose, ich kann das nicht, ich will das nicht, das passt nicht zu mir und ich bin da schon so lange weg. Und schließlich will er nicht und Gott sagt, ich will es aber und ich will mit dir gehen. Und es bewährt sich. Und so war es bei Elia im selben Punkt auch, ich will mit dir gehen. Geh du nur hin und tu das, was ich dir aufgetragen habe und die Frucht gebe ich dir dann schon. Gott sendet, ob wir können oder nicht, ob wir meinen zu können oder nicht, wenn er uns sendet, dann können wir, denn in seinem Auftrag liegt auch die Kraft, das zu tun und das reicht. Wir wollen beten. Herr, was ist das für ein Geschenk, dass du mit uns redest? wir sind oft so weit weg von dir und wir sind traurig oder frustriert und verärgert, und das alles hemmt den Fluss unserer Gebete, das trennt uns von dir, da ist der Kontakt unterbrochen. Hilf, dass wir offen werden für dir, vor dir, dass wir uns Zeit nehmen, uns still nehmen. Hilf uns, dass wir dich in deiner Art verstehen, dass wir deine Nähe spüren, dass wir dein Wort hören. Und dann hilf uns auch, dass wir die Kraft und den Mut haben, zu gehen und deine Aufträge auszuführen und dein Wort zu bekennen, auch wenn alles dagegen zu sprechen scheint, auch wenn wir die Einzigen zu sein scheinen, die dir überhaupt noch folgen. Du bist mit uns und das reicht und das gibt uns die Gewissheit, dass du unseren Dienst segnest. Amen.